So you've got a business, but what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand, and do it on your own, exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all yourself.
19.05.2025. Wir haben 17.29 Uhr und wir starten mit dem Thema Rumänien. Der proeuropäische Kandidat Dan hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Rumänien gewonnen. Er erhielt knapp 54% der Stimmen. Sein Konkurrent Simion hat mittlerweile seine Niederlage eingeräumt. Nach der Stichwahl um das Präsidialamt oder Präsidentenamt in Rumänien hat der rechtsradikale Kandidat George Simion die Niederlage gegenüber seinem proeuropäischen Rivalen Nicu Zordan eingeräumt. Zitat: Ich möchte meinem Gegner Nicu Zordan gratulieren, sagte Simion in einem auf Facebook veröffentlichten Video. Zitat: Er hat die Wahl gewonnen und das war der Wille des rumänischen Volkes. Simion erhielt bei der Stichwahl am Sonntag rund 46% der Stimmen. Der unabhängige Bukarester Bürgermeister Dan kam dagegen auf fast 54% der Stimmen. Obwohl bereits Nachwahlbefragungen einen deutlichen Vorsprung für Dan gezeigt hatten, hatte sich nach der Wahl zunächst beide Kandidaten zum Sieger erklärt. Der 50-jährige Dan verkündete, Zitat, den Sieg einer Gemeinschaft von Rumänen, die sich nach einem tiefgreifenden Wandel sehen. Zitat, lasst uns diesen Abend genießen und ab morgen Rumänien wieder aufbauen, sagte er vor seinen Anhängern, die Europa und Einheit skandierten. Gleichzeitig erklärte auch Simion von dem Parlament sich zum neuen Präsidenten Rumäniens und prangerte Wahlbetrug an. Bruder, das kennen wir alle. Das ist alles dasselbe Playbook, ne? Seit Donald Trump diese Kampagne durchgezogen hat, passiert das überall auf der Welt. Weiter heißt es, Zitat, wir sind die klaren Sieger dieser Wahl und erklären im Namen des rumänischen Volkes unseren Sieg, sagte der Anhänger von US-Präsident Donald Trump vor einer jubelnden Menge. Jedes Mal versuchen diese autokratischen Rechtsextremen das. Schon vor der Wahl hatte Simion den Behörden Versuch des Wahlbetrug unterstellt, ohne Beweise vorzulegen. Das Nachrichtenportal Gamedia.ro berichtete unter Berufung auf ungenannte Quellen bei Simions Partei AUR, dass dort Pläne zur Anfechtung der Wahl im Gange seien, sollte ihr Kandidat offiziell zum Verlierer erklärt werden. Diese Menschenfeinde. Die Regierung in Rumänien erklärte, sie habe bei der Wahl eine Desinformationskampagne aufgedeckt, die, Zitat, Hinweise auf Einmischung durch Russland aufweise. Zitat, während der laufenden Wahl in Rumänien sehen wir erneut typische Merkmale russischer Einmischung, erklärte der Sprecher des rumänischen Außenministeriums auf Social Media. Zitat, eine virale Kampagne mit Falschinformationen auf Telegram und anderen sozialen Medienplattformen zielt darauf ab, den Wahlprozess zu beeinflussen. Eine erste Wahl vor rund einem halben Jahr war wegen einer angeblichen Einmischung Russlands sogar annulliert worden. Damals hatte der rechtsextreme Kandidat Kalin Gorgetschu gewonnen, dem eine erneute Kandidatur per Gerichtsentscheid untersagt wurde. Simion bekräftigte am Wahlabend, dass er Gorgetschu als neuen Ministerpräsidenten durchsetzen wolle. Simion hatte in der ersten Runde der wiederholten Präsidentschaftswahl fast 41% der Stimmen geholt, Dan rund 21%. Der Urnengang galt als Richtungswahl, auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine. Simion sieht Unterstützung für die Ukraine kritisch, Dan vertritt die Position der Europäischen Union. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gratulierte Dan am Sonntag zu seinem Wahlsieg. Die Menschen Rumänien hätten sich, Zitat, für das Versprechen eines offenen und wohlhabenden Rumäniens in einem Europa entschieden. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begrüßte die Entscheidung der Rumänen, Zitat, für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Europäische Union trotz vieler Manipulationsversuche. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gratulierte Dan ebenfalls und betonte die Bedeutung Rumäniens als zuverlässigem Partner. Der rechtsradikale Konkurrent, der da vorab seinen Sieg bekannt gegeben hat, ist übrigens ein fucking Hooligan, der den Völkermord und allgemein den Holocaust relativ geil findet. Also um mal ganz kurz sich vor Augen zu führen, was das für ein vollkommen verstrahlter Witter war. Das war haarscharf. Also Rumänien, erstmal herzlichen Glückwunsch. Puh, richtig gut gemacht, Rumänien. Aber es war echt haarscharf. Das war zu knapp für meinen Geschmack. Das war wirklich sehr knapp, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Good job, Rumänien. Jetzt steht nur noch Polen an. Polen steht ja auch noch an. Da gibt's ja auch noch eine Wahl. Und dann wäre gut. Dann wäre sehr, sehr gut, wenn das trotz der Manipulation, der offensichtlichen Manipulation Russlands in proeuropäische Händen bleibt. Das wäre sehr, sehr gut. Ich halte euch auf dem Laufenden, was mit Polen dann ist, ne, sobald es soweit ist. Es ist nicht nur eine Definitionsfrage. Ist es ein Skandal, dass die Linke die Antisemitismusdefinition der Jerusalemer Erklärung befürwortet? Nein. Skandalös ist ihr deshalb, Antisemitismus zu unterstellen. Deutschland hat ein Antisemitismusproblem. Ein Problem mit antisemitischen Übergriffen, mit verbalen Attacken und Gewalttaten aus dem rechten, linken und migrantischen Milieu. Und ein Problem mit dem Sprechen über dieses Problem. Mittlerweile ist der Ton der Debatte so übersteuert, dass sie dem notwendigen Kampf gegen Antisemitismus und Israelhass mehr schadet, als sie ihm nutzt. Jüngstes Beispiel sind die Reaktionen auf den Parteitagsbeschluss der Linken. Die Antisemitismusdefinition der Jerusalemer Declaration derjenigen der internationalen Holocaust Remembrance Alliance vorzuziehen. Es gibt gute Gründe, politische Abstimmungen über Antisemitismusdefinitionen fraagwürdig zu finden, so wie Jan van Aken, der Parteivorsitzende der Linken, Bodo Ramelow und andere es tun. Der Sturm der Entrüstung, der in den vergangenen Tagen losbrach, hatte jedoch einen ganz anderen Charakter. Von einem Skandalbeschluss sprach natürlich welches Schmutzblatt? Die Bild. Die hochumstrittene Jerusalemer Erklärung sei irre, denn, Zitat, die Ausgrenzung von Juden, wie sie auch die Nazis zu Beginn ihrer Terrorherrschaft praktizierten, ist jetzt nach der Antisemitismusdefinition der Linken nicht mehr antisemitisch. Empörung kam auch aus den Reihen der CSU. Der Landesgruppenchef der Partei im Bundestag, Alexander Hofmann, bezeichnete die Linke rundheraus als antisemitisch. Das Votum für die Jerusalemer Erklärung sei, Zitat, beschämend. In dieser Erklärung hieß es in mehreren Presseberichten, werde Israelfeindlichkeit bei der Definition von Antisemitismus nicht erwähnt. Nicht zuletzt äußerte sich Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die Linke sagt, er zeige, wo sie stehe. Zitat, nicht an der Seite der Jüdinnen und Juden in Deutschland. Die Ablehnung der IHRA-Definition belege, dass die Partei in ihren radikalen Kern von Israelhass getrieben sei. Er fordere daher alle anderen Parteien auf, sich von der Linken zu distanzieren. Oh mein Gott. Welche Motive dieser Reaktion auch immer zugrunde liegen, anti-linker Kulturkampf, parteipolitische Profilierungssucht oder verständliche Besorgnis. In ihren Aussagen über die Antisemitismusdefinition der Jerusalem Declaration sind sie falsch, irreführend und nicht hilfreich für eine sachliche Auseinandersetzung. Und so sehr die Linke sich mit antisemitischen Ressentiments und israelfeindlichen Positionen in ihren eigenen Reihen befassen muss, so wenig eignet sich die Jerusalemer Definition dazu, ihr in dieser Hinsicht Vorwürfe zu machen. Die Jerusalem Declaration on Antisemitism wurde 2021 von einer internationalen Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verfasst. Unter ihnen viele Juden oder Israelis. Ziel war es, der allgemein gefassten Arbeitsdefinition der IHRA von 2016 eine präzise Alternative gegenüberzustellen und die Grenze zwischen legitimer Kritik an der israelischen Regierung und israelbezogenem Antisemitismus klarer zu ziehen. Die Kerndefinition lautet, Zitat, Antisemitismus ist Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit der Gewalt gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Jude oder jüdische Einrichtungen als jüdische. Es folgt eine kurze Auflistung allgemeiner interpretatorischer Leitlinien, wobei sich die beiden Definitionen vielem decken, und eine längere zur Debatte über Israel und Palästina, eine Reaktion auf die IHRA-Definition, in der 7 von 11 Unterpunkten dem israelbezogenen Antisemitismus gewidmet sind. Die JDA, also die Jerusalem Declaration-Leitlinien, umfassen im Unterschied dazu nicht nur Beispiele für antisemitische Äußerungen zu Israel, sondern auch für Formen nicht antisemitischer Kritik. Zu letzteren, das gehört zu den heiklen Punkten des Dokuments, zählen die Autorinnen und Autoren Boykottaktionen. Boykotte und Sanktionen seien ein legitimes politisches Druckmittel gegen Staaten und auch auf Israel angewandt, nicht per se antisemitisch. Es sei denn, sie fallen unter die gegebenen Antisemitismusdefinitionen und die entsprechenden Leitlinien. Dies ist, wie es in der FAQ-Rubrik der JDA-Webseite heißt, ausdrücklich kein Bekenntnis zu dem Aktionsbündnis BDS, Boycott, Divestment, Sanctions, das teils offen antisemitische gegen Israel agierte. Auch Boykottmaßnahmen gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Jude, wie im Nationalsozialismus, sind, das verstehe sich von selbst, der Jerusalemer Erklärung zufolge eindeutig als Akt antisemitischer Diskriminierung zu begreifen. Gewiss, die JDA-Definition lässt Fragen offen, hat Unschärfe und ist diskussionswürdig. Ihre Befürworter des Antisemitismus und des Israelhasses zu bezeichnen oder ihre Autoren zu unterstellen, den antisemitischen NS-Terror zu verharmlosen, aber es ist eine Ungeheuerlichkeit. der es deutlich zu widersprechen gilt. Mehr als 370 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Deklaration seit 2021 unterschrieben. Unter ihnen die Direktorin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, Stefanie Schüler-Springorum, und ihre Vorgänger Wolfgang Benz, der Historiker Michael Wild und die Historikerin Ute Frevert, die Philosophin Susanne Neumann und der Philosoph Michael Walzer, der israelische Historiker Moshe Zimmermann und eine ganze Reihe weiterer angesehener israelischer Holocaustforscher. Sind das alles Antisemiten und Israelhasser? Insgesamt 55 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die meisten von ihnen Unterzeichner der JTA, haben nun in einer Stellungnahme veröffentlicht in der Taz den Parteitagsbeschluss der Linken begrüßt, denn er unterstreiche, Zitat, das feste Engagement der Partei, Antisemitismus zu bekämpfen und gleichzeitig die Grundfreiheiten zu schützen. Genau das sei das Ziel der Jerusalem Declaration. Sie stellt, Zitat, ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen dem Kampf gegen Antisemitismus einerseits und der Wahrung der Redefreiheit und anderer demokratischer Freiheiten andererseits her. Dieses Gleichgewicht sei, Zitat, für eine glaubwürdige und wirksame Bekämpfung des Antisemitismus unerlässlich. Die Jerusalemer Erklärung argumentiert aus diesem Grund gegen eine inflationäre Verwendung des Antisemitismusvorwurfs. Und sie wendet sich gegen seine politische Instrumentalisierung, etwa um Kritik am israelischen Vorgehen im Gazastreifen oder der Siedlungspolitik im Westjordanland pauschal zu diskreditieren oder um politische Gegner zu diffamieren. Sie beansprucht dabei so wenig wie die IHRA rechtsverbindlich zu sein, sondern will, wie es in der Stellungnahme der Wissenschaftler heißt, Orientierung bieten und als Hilfsmittel dienen. Zitat: Im Allgemeinen ist die Trennlinie zwischen antisemitischen und nicht antisemitischen Äußerungen eine andere als die Trennlinie zwischen unvernünftigen und vernünftigen Äußerungen, lautet der letzte Satz der JDA, der Jerusalem Declaration. In anderen Worten, nicht jede uninformierte oder überzogene Kritik an Israel ist automatisch antisemitisch. Falsche historische Analogen etwa kann man auch mit den anderen Argumenten zurückweisen. Sei es der Versuch, die israelische Staatsgründung als siegerkolonialistisches Projekt hinzustellen oder die Gleichsetzung der Nakba, der Vertreibung der Palästinenser 1948 mit dem Holocaust. Die Linke wird nun zeigen müssen, wie ernst ihr mit dem Engagement gegen Antisemitismus, wie es ihr ist, also wie ernst es um dieses bestellt ist. Was die JDA betrifft, kann man unterschiedlicher Ansichten sein, ob ihre Kriterien im Einzelnen überzeugen oder nicht. Sie in so fehlerhafter und problematischer Weise zu attackieren, wie es in den vergangenen Tagen geschehen ist, aber ist ein Angriff auf jeden Versuch der wissenschaftlichen Differenzierung und der dringend gebotenen Versachlichung der gesellschaftlichen Debatte. Ich fasse das ganz kurz zusammen, weil das für viele immer noch spanische, gallische Dörfer sind. Spanische versteht keiner. Darum lasst es mich noch einmal runterbrechen. Es gibt zwei große gängige Definitionsrahmenbedingungen für die Frage, was ist Antisemitismus? Es gibt auf der einen Seite die 2016 begründete IHRA und auf der anderen Seite die 2021 definierte JDA. Also IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, JDA, Jerusalem Declaration of Antisemitism. Diese beiden gibt es. Und jetzt fragt ihr euch, okay, es gibt zwei Definitionen. Was ist denn jetzt das Problem daran? Das Problem ist, dass die 2016 in Stockholm begründete IHRA die Möglichkeit bietet, Israel-Kritik per se als antisemitisch einzuordnen. Das ist etwas, das die JDA nicht versucht. Und deswegen ist es vollkommen in Ordnung, sich die Frage zu stellen, nach welcher Definition wollen wir denn Antisemitismus überhaupt umsetzen? Oder wie soll man das denn einordnen? Und darum gibt es diese Debatte darüber. Ich finde diese Debatte auch vollkommen nachvollziehbar. Ich finde diese Debatte auch gar nicht schlimm. Es gibt begründete Kritik an der israelischen Regierung am Umgang mit dem Krieg im Gazastreifen. Das ist alles beim Namen zu nennen und sich deswegen antisemitischer Bezeichnungen aussetzen zu müssen, das ist vollkommen Wahnsinn. Vollkommen wahnsinnig. Es heißt aber, und das ist wichtig, die IHRA bietet die Möglichkeit, solche Kritikmanöver als antisemitisch darzustellen. Das heißt aber per se nicht, dass das automatisch so wäre. Es ist eine Nuance darunter. Nichts von dem, was ich gerade genannt habe, passiert automatisch. Aber 2019, und das hat Donald Trump bewiesen, und das hat Donald Trump auch getan und seine Regierung, wurde die IHRA genauso eben benutzt. Unter dem Deckmantel der Antisemitismus, des Bekampfes gegen Antisemitismus wurde legitime Kritik bekämpft. Und das ist dann einfach gefährlich. Ja, das ist dann einfach sehr, sehr gefährlich, und so sollte man das eben nicht benutzen. Deswegen ist die Debatte darum, eine wissenschaftlich gestützte Definition, also die Jerusalem Declaration, zu nutzen, vollkommen legitim. Und ich finde das eigentlich vollkommen, also ich finde es nachvollziehbar, dass man da sagt, okay, lass uns da ein bisschen weitergehen. Nochmal, ist eine Diskussion, ist immer noch eine Diskussion, das ist nicht zu Ende gedacht und das ist auch noch nicht zu Ende gesprochen. Aber sich deswegen auf antisemitische Bezeichnungen zu berufen, das ist vollkommen wahnsinnig. Und gehört in dieser Debatte auf jeden Fall aus dieser Debatte herausgelöst. Ne? Vermögensteuer geht. Die Schweiz widerlegt den Mythos von Unmöglichem. Weltweit vergrößere sich 2024 das Vermögen eines oder einer Milliardären. Im Durchschnitt um 2 Millionen US-Dollar pro Tag. Bei den reichsten 10 Milliardären, alles Männer, waren es sogar 100 Millionen US-Dollar pro Tag. Selbst wenn diese 10 Milliardäre über Nacht 99% ihres Vermögens verlieren würden, blieben sie Milliardäre. Auch in Deutschland stieg das Gesamtvermögen der Milliardärinnen. Und es kamen neue Milliardäre dazu. Insgesamt sind es laut der aktuellen Forbes-Reichenliste 171 Milliardäre. Deutschland hat damit nach den USA, China und Indien die meisten Milliardärinnen der Welt. Die wachsenden Vermögenskonzentrationen und zunehmende soziale Ungleichheit stellt Gesellschaften vor immer größere Zerreißproben. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass die Klimakrise sich zu einer Katastrophe ausweitet und untergraben zusehends die Demokratie. Zu Ungleich und Klimakrise, ne, da kann man ja sagen. Um kurz das zusammenzufassen, die reichsten 10% der Menschen sind für über 50% der klimaschädlichsten Ausschüttungen verantwortlich. Um extreme soziale Ungleichheit und ihre fatalen Folgen einzudämmen, sind entscheidende politische Maßnahmen notwendig. Eine essentielle, wichtige: die Vermögen von Superreichen müssen gerecht besteuert werden. So könnten beispielsweise die für die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit so wichtigen Investitionen in soziale Gerechtigkeit und den Klimaschutz in Deutschland und weltweit gestemmt werden. In Deutschland ist die Vermögenssteuer seit 1997 ausgesetzt. In vielen Umfragen zeigt sich eine größere Unterstützung der deutschen Bevölkerung für eine Vermögenssteuer. So belegt beispielsweise eine Forsa-Umfrage aus dem letzten Jahr, dass sich 62% der Deutschen für die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf Vermögen über 1 Million Euro ausspricht. Das ist die Realität. Selbst unter Anhängerinnen von CDU und CSU sind 55% dafür. Obwohl sich beide Parteien seit Jahren klar gegen eine höhere Besteuerung von Reichen und Superreichen stellen, trotz dieser Zustimmung wird die Vermögensteuer nicht revitalisiert. Ein wichtiger Grund dafür: von Lobbyverbänden, von Unternehmen und Superreichen gezielt verbreitete und sich hartnäckig haltende Mythen, dass eine Vermögensteuer rechtlich verboten, sich nicht lohnen oder sogar schaden würde. Eine Möglichkeit, Mythen zu entkräften, ist der Abgleich mit der Realität. Im Fall der Vermögenssteuer lohnt sich insbesondere der nüchterne Blick, ganz nüchtern, in eines der Nachbarländer, die Schweiz. Denn diese erhebt eine Vermögenssteuer. Hopp Schweiz an der Stelle. Niedrig, sie ist sehr, sehr niedrig, aber sie ist wirksam, die Vermögenssteuer in der Schweiz. Für die Erhebung der Vermögensteuer in der Schweiz ist das gesamte Nettovermögen, die Summe aller Vermögenswerte minus Schulden, relevant. Irrelevant dabei ist, ob die Vermögenswerte im Inland oder im Ausland liegen. Aha, oha, warum wissen die Leute nicht, wenn sie davon, also ist ganz komisch, die Leute, diese Desinformation, naja, zum Beispiel in Form von ausländischen Immobilien und so. Also wenn du Immobilien im Ausland hast, ist das trotzdem für die Schweizer Vermögensteuer relevant. Du kannst dem also mehr oder weniger nicht entkommen. Die Vermögensteuer in der Schweiz wird auf Ebene der Kantone und Gemeinden erhoben. Es gibt Abzüge zum Beispiel für Kinder, Freibeträge und in manchen Kantonen auch ein steuerfreies Minimum, aber etwa ab etwa 500.000 Schweizer Franken, also rund 530.000 Euro, zahlen praktisch alle. Die Steuersätze steigen mit dem Vermögen und in den Kantonen gibt es ganz unterschiedliche Steuerobergrenzen. In Baar, im Niedrigsteuerkanton Zug, zahlt ein Mustermillionär beispielsweise 0,26% Vermögensteuer. In Basel sind es 0,49%, fast doppelt so viel. In jedem Fall ist die Vermögensteuer in der Schweiz so niedrig, dass nur wer keine oder kaum Erträge auf das Vermögen erwirtschaftet, die Steuer aus der Substanz des Vermögens bezahlt. Aus diesem Grund vermag die Vermögenssteuer in der Schweiz, die Vermögensungleichheit zwar nur mäßig zu mindern, spielt aber eine entscheidende Rolle mit Blick auf die Steuergerechtigkeit und die Steuereinnahmen. Denn die Vermögenssteuer schafft mehr Steuergerechtigkeit. Trotz des niedrigen Steuersatzes, nochmal, viel zu niedrig, im Durchschnitt unter 1%, ne, trägt die Vermögenssteuer maßgeblich zur Mehrsteuergerechtigkeit innerhalb der Schweiz bei. Das zeigt ein Vergleich der effektiven Steuer- und Abgabensätze von Milliardären, Multimillionären und Mittelstandsfamilien in der Schweiz, Österreich und in Deutschland. Die Tabelle dazu zeigt, die effektiven Steuersätze von Multimillionärinnen und Milliardärinnen liegen in allen drei Ländern unter den für sie vorgesehenen Höchststeuersätzen. Vor allem, weil sie einen großen Teil ihrer Einnahmen steuerbegünstigt in Beteiligungsgesellschaften ansparen. Die Schweizer Milliardärinnen erreichen einschließlich der von ihren Unternehmens gezahlten Steuern mit einem Steuersatz von rund 32% den höchsten Steuersatz im Vergleich der drei Länder. Bruder, Niedrigsteuerland Deutschland. Die Beispiel-Milliardärinnen aus Deutschland und Österreich landen hingegen nur bei 26%. Mit dem Steuersatz in der Schweiz sind es 32%, der Durchschnitt. Deutschland liegt nur bei 26. Die ganzen Steuerflüchtlinge, die in Deutschland leben. Ekelhaft. Damit gelte für Milliardärinnen in Deutschland und Österreich sogar effektiv niedrigere Steuersätze als für entsprechende Mittelstandsfamilien. Lediglich in der Schweiz sorgt die Vermögenssteuer dafür, dass die effektiven Steuersätze von Milliardärinnen deutlich näher an den Höchststeuersätzen liegen und die Progression zur Mittelschicht hergestellt wird. Der entscheidende Grund dafür ist die besondere Funktion der Vermögenssteuer im Schweizer Steuersystem. Die Vermögenssteuer wirkt wie eine indirekte Steuer auf Vermögenserträge, der man sich durch übliche Beteiligungsstrukturen nicht entziehen kann. Sie tritt indirekt an die Stelle der Einkommenssteuer, wo diese nicht mehr greift. Auch wer dank seiner hohen Vermögen steuerbefreite Einkommen erzielt, wird via Vermögenssteuer dann belastet. Zudem zwingt sie die Besitzer dazu, sich einen Teil der Gewinne auszuzahlen, um so die jährliche Steuer zu begleichen. Ganz egal, welche legalen Steuerkonstrukt jemand aufstellt, der Vermögenssteuer kann man sein Vermögen nicht entziehen. Dazu müssten Betroffene ihre Vermögen abgeben, und zwar so, dass sie die wirtschaftlichen Berechtigungen daran verlieren. Das ist keine sehr attraktive Option. Die Vermögenssteuer als indirekte Ertragssteuer setzt zudem positive Anreize, sein Vermögen gewinnbringend und damit effizient einzusetzen. So kann die private Kunstsammlung oder der Besitz einer Luxusjacht schnell einmal teuer werden, während die Vermögenssteuer auf gewinnbringende Aktienportfolios und andere Formen der Beteiligung und Investments typischerweise aus diesen Erträgen beglichen werden kann. Also lohnt sich die Vermögenssteuer auch finanziell. Ein Blick auf die Steuereinnahmen zeigt, dass sich die Schweizer Vermögenssteuer trotz der niedrigen Steuersätze auch fiskalisch lohnt. Vergleicht man die Steuereinnahmen von Deutschland, Österreich und der Schweiz, zeigt sich der finanzielle Effekt der schweizerischen Vermögenssteuer. Der Schweizer Vermögenssteuer trägt knapp 7% zum Steueraufkommen bei. Ein weiteres Prozent entfällt auf die kantonale Erbschaftssteuer. Im Vergleich dazu erzielt die deutsche Erbschaftssteuer als einzige verbliebene echte Vermögensteuer lediglich einen Anteil von 1% am Gesamtaufkommen. Und in Österreich bleiben Vermögen und Erbschaften gänzlich unbesteuert. Würde Deutschland dem Schweizer Beispiel folgen und Vermögenssteuer auf dem dortigen Niveau, wir reden hier von 0,24 bis 0,6%. Das ist ein Fliegenschiss. Würde Deutschland die Vermögenssteuer auf dem dortigen Niveau erheben, entspräche das jährlichen Einnahmen von 73 Milliarden Euro. 73 Milliarden Euro Mehreinnahmen für eine Vermögenssteuer im unter 1% Bereich. Fazit ist, das ist die Frage des politischen Willens. Es ist nicht die Frage, ob sich das lohnt. Es ist nicht die Frage, ob man man kann den niedrigstmöglichen Satz ansetzen. Man kann sich sogar an dem vielleicht zu niedrigen Satz der Schweiz orientieren und selbst damit würde man gigantische Erträge fahren. Es geht hier also um den politischen Willen. Es geht darum, dass es Lobbyarbeiten und Lobbycontrol Einfluss gibt, der das Ganze verhindert. Die Schweiz zeigt, entgegen weit verbreiteter Mythen ist eine Vermögenssteuer nicht nur machbar. Sie kann auch einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit und zur nachhaltigen Finanzierung des Gemeinwohls leisten. Mit Blick auf Deutschland bleibt daher festzuhalten: Die Wiedereinführung der Vermögenssteuer ist keine Frage der prinzipiellen Umsetzbarkeit, sondern vor allem eine des politischen Willens. Tja, Steuerflüchtling, my ass. Desinformation. Alles trägt dazu bei, das möglichst zu verhindern. Durch Desinformation. Ein neuer Fang nach dem Brexit. Die EU und Großbritannien richten nach dem Brexit ihre Beziehung neu aus. Bei Verteidigung, Fischereien und Lebensmittelkontrollen soll es eine engere Zusammenarbeit geben. Mehr als 5 Jahre nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU haben sich beide Seiten wieder auf eine Annäherung verständigt. Beim ersten Gipfeltreffen von Spitzenpolitikern der EU und Großbritanniens seit dem Brexit einigten sich die Seiten auf eine engere Zusammenarbeit. Adressiert sind in der Vereinbarung demnach die Themenfelder Verteidigung, Sicherheit, Fischerei, Lebensmittelkontrollen und Jugendmobilität. Die Einigung markiert die bedeutendste Neuausrichtung der Beziehungen beider politischen Seiten seit dem Brexit 2020. Zitat, es ist Zeit, nach vorne zu blicken, die alten politischen Auseinandersetzungen hinter uns zu lassen und pragmatische Lösungen zu finden, die das Leben der Briten verbessern, teilte der britische Premierminister Keir Starmer mit. Der mit den historischen Verhandlungen vertraute britische Minister Nick Thomas Simmons sprach von einem historischen Tag. Nach dem Treffen in London mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Antonio Costa sprach Starmer von einem Win-Win für beide Seiten. Großbritannien ist zurück auf der Weltbühne, so der Premierminister. Ratspräsident Costa nannte die Einigung ein neues Kapitel in unserer Beziehung. Von der Leyen fügte hinzu, in einer Zeit globalen Instabilität und angesichts der größten Bedrohung unseres Kontinents seit Generationen halten wir in Europa zusammen. Als zentraler Pfeiler gilt der Bereich Verteidigung, in dem sich die EU und Großbritannien bereits seit längerem annähern. Das Verteidigungsabkommen soll es britischen Unternehmen laut der Regierung in London ermöglichen, an EU-Rüstungsprojekten beteiligt zu werden. Unter anderem dem geplanten 150 Milliarden Euro schweren Topf zur Wiederaufrüstung. Zudem wollen die beiden Seiten Berichten zufolge enger beim Schutz kritischer Infrastruktur zusammenarbeiten. Jüngst kam es etwa immer wieder zu Schäden an Unterseekabeln. Darüber hinaus ist mit mehr Kooperation mit Blick auf Sicherheit im Weltall geplant und es soll künftig mehr Daten über irreguläre Migration ausgetauscht werden. Über Details der Abkommen war bis zum späten Sonntagabend verhandelt worden. Streitpunkte waren vor allem die Fischereirechte sowie die Jugendmobilität zwischen der EU und Großbritannien, die es jungen Menschen erleichtern soll, für eine begrenzte Zeit im Ausland zur Schule zu gehen, zu studieren oder zu arbeiten. Das wird wahrscheinlich der Ersatz sein für das Erasmus-Programm. Da ist ja Großbritannien dann irgendwie rausgeflogen und jetzt gibt es da wohl irgendwie Ersatz. Dem Abkommen zufolge wird Großbritannien seine Gewässer nach Ablauf des derzeitigen Abkommens im Jahr 2026 12 Jahre lang für europäische Fischer offen halten. Im Gegenzug werde die EU die Bürokratie für Lebensmittelimporte aus Großbritannien auf unbestimmte Zeit lockern. In Bezug auf die Jugendmobilität einigten sich beide Seiten nur auf eine sehr allgemeine Formulierung, die in späteren Verhandlungen konkretisiert werden soll. Vor allem die Bundesregierung hatte darauf gepocht, dass junge Menschen aus der EU wieder einfacher für begrenzte Zeit im Vereinigten Königreich leben und arbeiten können. Aus Londoner Sicht ist das Thema Jugendmobilität aber heikel, weil es Wasser auf die Mühlen des Brexit-Vorkämpfers und Rechtspopulisten Nigel Farage sein könnte. Dessen Partei Reform UK ist übrigens unfassbar, dass Nigel Farage noch eine politische Rolle spielt. Bruder, ich fass es nicht. Boris Johnson und Nigel Farage, die Konstrukteure des Brexits, gehören an den Pranger mit Tomaten beschmiert und nicht in politische Verantwortung. Insane! Der stellvertretende Vorsitzende von Reform UK, Richard Trice, kritisierte das Abkommen scharf. Starmer kapitulierte vor Brüssel, betreibe einen Ausverkauf der britischen Fischereiwirtschaft und wolle Millionen von EU-Einwanderern ins Land lassen. Die Vorsitzende der konservativen Partei, Kemi Badenoch, bezeichnete die Einigung als sehr besorgniserregend. Großbritannien werde künftig wieder Regeln aus Brüssel akzeptieren müssen, so die Brexit-Unterstützerin. Oder in irgendeiner Realität glaubt das Königreich Großbritannien noch, dass es in irgendeiner Form Relevanz hat. In irgendeiner Realität glaubt das Königreich Großbritannien, dass es alleine irgendeine Relevanz hat. Das Commonwealth. Die sind wahnsinnig. Das britische Referendum von 2016 zum EU-Austritt offenbarte eine tiefe Spaltung der britischen Gesellschaft. Nur eine knappe Mehrheit sprach sich für den drastischen Schritt aus, in dessen Folge die britische Wirtschaft unter Druck geriet. Seit 2020 ist das Vereinigte Königreich offiziell nicht mehr Teil der EU. Seit 2021 auch nicht mehr Mitglied der EU-Zollunion und des Binnenmarkts. Die Beziehungen zu Brüssel wurden erheblich belastet. 5 Premierminister amtieren, bevor Starmer im vergangenen Juli sein Amt antrat. Aktuellen Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Briten die Brexit-Entscheidung bereut. Es gibt jedoch wenig Interesse an einem Wiedereintritt in die EU. Natürlich nicht. Ein Wiedereintritt in die EU würde Großbritannien so schlecht stellen, wie man sich das nicht vorstellen kann. Großbritannien hatte enorme Privilegien in der EU. Jetzt wieder reinzukommen, Bruder, auf Knien. Auf Knien. Und das Dame hat sich Großbritanniens kontinuierlich der EU und vor allem Frankreich und Deutschland wieder angenähert. Dies kommt vor allem auch im Umgang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und mit dem neuen US-Präsident Donald Trump zum Ausdruck. In diesem Bereich bemühen sich die Regierungen in London und Paris gemeinsam mit dem neuen Bundeskanzler Friedrich Merz um ein einheitliches Vorgehen, auch zusammen mit Polens Ministerpräsident Donald Tusk. Tja, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir geben den Briten, ich mache jetzt einfach einen europäischen Vorschlag, wir geben den Briten ein wenig mehr Privilegien und sagen einfach, wir sollen einfach Ungarn austauschen. Wir sagen Ungarn raus, Großbritannien rein und Großbritannien ein bisschen Privilegien. Das ist mein Vorschlag. Call me the Dealmaker. Von wegen faul. Immer wieder wird behauptet, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet wird. Auch wenn das in das Narrativ vieler passt, die Fakten decken diese Aussagen echt nicht. Es gibt nur wenige Thesen, die in den vergangenen Monaten und Jahren so häufig wiederholt wurden, wie die, dass die Menschen in Deutschland zu wenig arbeiten würden. Ist ja auch verlockend, schließlich steckt das Land in einer Wirtschaftskrise und da braucht es einen Schuldigen. Einer, der nicht aus der Politik kommt, die seit Jahrzehnten zu wenig in die Infrastruktur investiert. Und bitte auch niemanden, der in der Chefetage der Auto- oder Stahlindustrie sitzt und strategische Fehlentscheidungen getroffen hat. Bleibt also nur einer, der faule Arbeitnehmer. Praktischerweise gibt es zu diesem Narrativ Erhebungen, die vermeintlich als Beleg dienen. Demnach arbeiten die in deutschen, internationalen Vergleich zu wenig und sogar historisch betrachtet immer weniger. Das klingt alarmierend und lässt sich leicht in Talkshows zitieren, ist aber kein seriöser Beleg, sondern Polemik. Beginnen wir mit der neuesten Auswertung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, die in den vergangenen Tagen häufig zitiert wurde. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beziehen sich auf das OECD-Daten, beschreiben ihre Erkenntnisse so. Zitat, Griechen arbeiten 135 Stunden im Jahr mehr als Deutsche. Zitat Ende. Klingt eingängig, plakativ, eignet sich für Sonntagsreden. Nur, Arbeitsmarktexperten raten davon ab, diese Vergleiche zu ziehen. Die OECD selbst merkt in der Vergangenheit an, dass ihre Daten nicht für einen Vergleich dienen. Denn erstens werden die Arbeitsstunden in den jeweiligen Ländern unterschiedlich erhoben und berechnet. Zweitens ist es wenig sinnvoll, Arbeitsmärkte miteinander zu vergleichen, die völlig unterschiedlich sind. Schließlich kann man die Arbeitsbedingungen in Chile, Dänemark oder der Türkei, alles OECD-Staaten, nicht mit denen hierzulande gleichsetzen. In dem Zusammenhang wird häufig ein weiteres alarmierender Wert genannt, den der geleisteten Wochenstunden. Das zu betrachten klingt auch erst einmal sinnvoll. Die entsprechenden Daten liefert das Europäische Statistikamt. Demnach arbeiten Beschäftigte in Deutschland durchschnittlich 34 Stunden in der Woche. Das ist weniger als früher und wird international nur noch von Dänemark und den Niederlanden unterboten. Doch auch diese Statistik eignet sich nicht für den Vergleich. Denn in Deutschland gibt es einen Effekt, der die durchschnittliche Wochenarbeitszeit verzerrt. Hierzulande arbeiten zunehmend mehr Frauen. Deutlich mehr als in anderen Ländern. Was eigentlich eine gute Nachricht ist, führt aber in der Auswertung zu folgendem Effekt. Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, in der alle Männer 40 Stunden arbeiten und die Frauen gar nicht. Das würde in der Statistik bedeuten, die Deutschen arbeiten im Schnitt 40 Stunden in der Woche. Stellen Sie sich nun eine Gesellschaft vor, die der unseren näher kommt. Männer arbeiten 38 Stunden und Frauen 30. In der Statistik sieht man dann, die Deutschen arbeiten im Schnitt nur 34 Stunden in der Woche. Mit genau dieser Verzerrung entsteht der Eindruck, dass die Menschen in Deutschland weniger arbeiten als etwa in Griechenland, Italien oder Spanien. In der Realität ist es aber so, dass in Deutschland insgesamt gleich viel oder sogar mehr gearbeitet wird, da es dort weniger klassische Hausfrauen gibt als in diesen Ländern. Deutschland müsste also, um in der Statistik aufzusteigen, dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen gar nicht arbeiten, die anderen dafür aber in Vollzeit? Insgesamt müsste also weniger gearbeitet werden, um bei dem Vergleich besser dazustehen? Genau das ist ja aber nicht das Ziel. Andere Studien zeigen hingegen, wie viel in Deutschland tatsächlich gearbeitet wird. Wirklich relevant für die Volkswirtschaft sind zwei Parameter. Wie viele Menschen in Deutschland arbeiten und wie viele insgesamt geleistet wird. Betrachtet man die Zahl der Erwerbstätigen, zeigt sich in Deutschland etwas Erfreuliches. Sie war noch nie so hoch wie im vergangenen Jahr. noch nie und lag bei 46,1 Millionen Menschen. Die Zahl steigt seit dem Jahr 2006 kontinuierlich an, nur unterbrochen von den Jahren der Pandemie. Das liegt an Frauen, die immer häufiger erwerbstätig sind und an Menschen, die aus dem Ausland kommen und sich hier einen Job suchen. Besonders wichtig ist auch die Zahl der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden. Sie erreichte laut dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung im vergangenen Jahr 61,3 Milliarden Stunden. Ein seit Jahren konstant hoher Wert. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung wurde in Deutschland zuletzt sogar so viel gearbeitet wie noch nie. Bleibt die Frage, weshalb die Wirtschaft trotzdem nicht läuft? Nun, und die Antwort darauf sitzt in den Chefetagen, in der politischen Führung und sonst nirgends. Das wiederum liegt an vielen Faktoren, die strukturell sind und für die der einzelne Arbeitnehmer nichts kann. Etwa an fehlender Innovation, fehlender Investition, so viel Bürokratie oder daran, dass die Demografie zu einem Personalmangel führt und Arbeit in Deutschland vergleichsweise hoch besteuert wird. An all dem sollte gearbeitet werden, etwa indem der Staat mehr für die Infrastruktur ausgibt und Unternehmen effizienter organisiert werden. Und ja, man kann in Zeiten schlechter Wirtschaftsprognosen durchaus mehr Arbeitsstunden fordern. Dazu wäre es sinnvoll, die Arbeitszeit von Frauen weiter zu erhöhen. Das ginge, indem man Minijobs abschafft, damit mehr Frauen in reguläre Teilzeitstellen wechselt. Oder indem man das Ehegattensplitting reformiert, sodass es sich für Frauen finanziell auch lohnt, mehr zu arbeiten. Um das zu erreichen, könnte man auch die Steuern für Gering- und Mittelverdiener senken. Oder einen steuerfreien Bonus für alle schaffen, die ihre Arbeitszeit aufstocken wollen. Erinnert ihr euch an die gestrige Meinungsmache-Folge, wo ich selber den Beitrag von Merz vorgelesen hat, um ganz am Ende zu sagen, der Typ hat überhaupt keine Ahnung, niemand arbeitet zu wenig, sondern die Leute können einfach nicht mehr arbeiten, weil es sich für sie nicht mal mehr lohnt? Das ist der Ansatz. Doch diese Mehrarbeit geht nur auf oder geht nur, wenn die Bedingungen dafür geschaffen werden. Was muss noch gemacht werden? Wenn bezahlbare Betreuungszeiten in Schulen und Kita möglich werden. Oder wenn die Regierung tatsächlich ihren Plan umsetzt und Familien mit kleinen Kindern Alltagshelfer mitfinanziert. Es gäbe durchaus die Möglichkeit, für mehr Arbeitsstunden zu sorgen. Nur eines hilft dabei sicher nicht. So zu tun, als wären die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland faul. Denn das seid ihr offensichtlich nicht. Das ist der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin offensichtlich nicht. Aber es ist wieder das Narrativ einer politischen Klasse, einer Oberklasse, die irgendeinen Sündenbock braucht. Und jetzt sind es ausnahmsweise mal nicht nur Ausländer, sind ausnahmsweise nicht nur Arbeitslose, sondern jetzt sind es sogar noch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Absurd. Das ist absurd. Krieg im Gaza. Internationaler Druck sorgt für Ende der Blockade. Hardliner seiner Regierung haben Israels Premier Netanyahu für die Wiederaufnahme der Hilfslieferungen nach Gaza massiv kritisiert. Jetzt betont er, internationale Verbündete hätten Druck gemacht. Die Angriffe gingen unterdessen weiter. Es ist ein, es, also ich, also wir, an welchem Punkt wir sind, ne? An welchem Punkt wir sind. Aber der Artikel heißt weiter, die Wiederaufnahme der Gaza-Hilfslieferung ist nach Angaben der israelischen Regierung auf den Druck ihrer Verbündeten zurückzuführen. Zum Glück. Premierminister Benjamin Netanyahu sagte in einer Videoerklärung, Israels größte Freunde hätten angesichts der Bilder des Hungers die weitere Unterstützung in Frage gestellt. Welche Staaten dies geäußert haben, sagte er nicht. Man dürfe die Bevölkerung nicht im Hunger versinken lassen, sowohl aus praktischen als auch aus diplomatischen Gründen. Bruder,
ich möchte das ganz kurz einordnen.
Wenn die politischen Freunde nicht diesen Einfluss gehabt hätten, hätte Benjamin Netanyahu und seine rechtsextreme Regierung die Menschen im Gazastreifen verhungern lassen. Es ist wichtig zu wissen, aus welchen Gründen das hier passiert ist. Israels Premier scheint damit auf innerpolitische Kritik zu reagieren. In Teilen seines Kabinetts hatte die Entscheidung, nach monatelanger Blockade wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu lassen, für Empörung gesorgt. Bitte versteht das genauso, wie es hier geschrieben steht. Netanyahu sprach von einem minimalen Umfang der Transporte. Einen genauen Zeitpunkt für die Wiederaufnahme nannte er weiterhin nicht. Nach Angaben der Vereinten Nationen warten an der Grenze 20 größtenteils mit Lebensmittel beladenen Lastwagen darauf, in den Gazastreifen fahren zu können. In dem Video ging Netanyahu auch auf die neue Bodenoffensive im Gazastreifen ein, dieser menschenfeindliche Abschaum, ehrlich. Er kündigte an, die Kontrolle über alle Gebiete des Küstenstreifens übernehmen zu wollen. Erste Pläne waren Anfang Mai nach einer Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts bekannt geworden. Zunächst hatte es aber noch Zweifel gegeben, ob tatsächlich das gesamte Palästinensergebiet gemeint ist. Die Andeutung einer dauerhaften Besetzung rief international massive Kritik hervor. Die Bodenoffensive wird begleitet von massiven Luftangriffen. In der vergangenen Nacht wurden Angriffe unter anderem auf Chan Yunis im Süden des Landes sowie Jabalia im Norden gemeldet. Dabei wurden mindestens 20 Palästinenser getötet. Die israelische Armee rief die Bevölkerung des südlichen Gazastreifens zur sofortigen Evakuierung auf. Ein Sprecher kündigte Chan Yunis und Umgebung einen nie dagewesenen Angriff gegen Terroristen an. Ziel der Offensive ist es laut israelischer Regierung, die Terrororganisation Hamas zu besiegen und die Freilassung der von islamistischen Extremisten festgehaltenen Geiseln zu erreichen. Rechtsextreme Politiker streben aber auch eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens an, aus dem Israel sich vor 20 Jahren zurückgezogen hat. Der Gazakrieg war durch den Großangriff der Hamas und mit ihm verbündeten Kämpfer auf dem Israel am 7. Oktober ausgelöst worden. Nach israelischen Angaben waren damals etwa 1200 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden. Als Reaktion auf den Hamas-Überfall geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die nicht unabhängig überprüft werden können, bislang mehr als 53.300 Menschen getötet. Das inkludiert 16.000 Kinder. Katastrophal. Katastrophe. Ich weiß nicht, ob man sich über sowas überhaupt noch, irgendwie freuen kann, weil das eine Situation ist, die schwer zu umfassen ist. Aber ich bin irgendwie froh, dass Hilfslieferungen wieder durchgehen. Es ist aber nach Monaten der Blockade wirklich, also es ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Wir haben aber das möchte ich als positiv sagen, wir sehen eine Veränderung in der Art und Weise, wie solche Artikel geschrieben werden. Nicht nur diese Artikel, aus dem Spiegel, aus dem Deutschlandfunk, aus der Süddeutschen, aus der Zeit. Diese Artikel verändern sich. Noch vor Monaten wäre nicht damit zu rechnen gewesen, dass in diesen Informationsquellen davon gesprochen wird, dass von einem Völkermord gesprochen wird, um genau zu sein. Jetzt ist das so. Das ist so. Es verdeutlicht sich tatsächlich, dass selbst diese Magazine mitbekommen, es handelt sich dort wohl um einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung, ausgeübt durch das israelische Militär. Ausländischer Druck hat Benjamin Netanyahu dazu bewegt, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Ja. Weil er hätte das nicht gewollt. Was für ein widerlicher Scheiß. Dieser Artikel kommt aus der Tagesschau. Das Thema ist so kompliziert, wie bereits gesagt, dieser Konflikt ist 100 Jahre alt. Das Thema ist überhaupt nicht kompliziert, weil diese aktuelle Situation passiert im Hier und Jetzt. Du kannst gerne 100 Jahre recherchieren, das wird mit dem aktuellen Völkermord nichts, in keiner Art und Weise nichts, in kein Verhältnis setzen. Das ist jetzt überhaupt keine Frage. Du kannst gerne also deine Geschichtsbücher aufschlagen, kannst in die Vergangenheit gucken, kannst zur Nakba gucken, kannst zu diesen ganzen Ausschreitungen gucken. Das hat mit der jetzigen Völkermordsituation nichts zu tun. Nichts. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Also kannst du 100 Jahre gucken, kannst 1000 Jahre gucken. Das macht alles, das spielt keine Rolle. Ja, das spielt einfach keine Rolle. Ladies and Gentlemen, das waren die Nachrichten. Danke für die Aufmerksamkeit.